Kapitel 4 Zeitmanagement. Gegen 12 verließ Elida das Haus des Quizmasters. Ihr Magen knurrte. Eine halbe Stunde mit dem Auto und sie würde eine angenehme Weile in ihrer Vergangenheit verbringen können. Im Kühlschrank war immer etwas. Sie sah auf die Uhr. Ja, das passt. Diesen Roland konnte sie auch aus dem Auto heraus anrufen. Wahrscheinlich kamen Alwin und Vilja gerade von der Kita, wenn sie fertig war mit Kochen. Vorher anrufen? Nein, sie hatte ja den Schlüssel. Elida stieg ein und fuhr los. Nach dem ersten Klingeln wurde abgenommen. »Da sind Sie ja!« Die Stimme war klar, mit jugendlichem Charme und Humor, fast schon Schadenfreude. Elida empfand ein seltsames Gefühl in der Magengegend.
»Hallo?«
»Wieso hallo? Stellt man sich so heutzutage vor?«
»Nein, Entschuldigung«, stotterte sie.
»Gewährt. Und weiter?«
»Mein Name ist Elida Zwilling.«
»Ach, wirklich?«
»Ja«,
erwiderte Elida, überrascht über ihre Unsicherheit. Dann, mit fester Stimme,
»ich arbeite in einer Forschungsgruppe in einem kosmologischen Institut.«
»Ich weiß.«
»Kennen wir uns?«
»Nur von Facebook. Ich bin einer ihrer vielen Fans. Ihren letzten Vortrag habe ich mit Interesse gelesen. Sehr nett gemacht.«
»Das meint er doch nicht im Ernst. Danke für Ihre Einschätzung. Man findet nicht oft Gesprächspartner auf gleichem Niveau.«
Ihre Ironie glitt spurlos an ihm ab.
»Da bin ich sicher. Ist auch meine Erfahrung. Wollten Sie mit mir jetzt Ihre Matrix-Quantentheorie diskutieren? Oder hat Ihr Anruf einen anderen Grund?«
Elida kam zur Sache.
»Eigentlich habe ich Sie wegen einer anderen Sache angerufen. Die Zaubervorstellung in der Rateshow letzte Woche.«
»Ach das, Kleinigkeiten.«
Er klang enttäuscht und gelangweilt.
Elida war verwirrt.
Glaubte dieser ihr komplett unbekannte Roland wirklich, dass sie einfach so in eine ernsthafte Diskussion zu ihrem Spezialgebiet einstieg? Wenn er zu dem Thema veröffentlicht hätte, dann wäre es ihr ganz sicher nicht entgangen. »Ich bin ein großer Fan solcher Kleinigkeiten. Ich würde gern erfahren, wie Sie das angestellt haben«,
kam Elida auf ihr Anliegen zurück.
Er bestritt nicht einmal, dass er etwas angestellt hatte.
»Meinetwegen. Was ist Ihre Gegenleistung?«
»Moment, so schnell geht das nicht bei mir. Ich wollte nur die Informationen, falls Sie die teilen wollen. Mehr nicht.«
»Mehr nicht. Das sagen alle. Und dann wollen Sie doch mehr.«
»Nichts ist umsonst. Also, was ist Ihre Gegenleistung, wenn ich Ihnen die Details erzähle?«
Elida überlegte. Dieser Roland schien in einem selbstgeschaffenen Märchen zu leben.
Was bot man jemandem an, der Zeit verkaufte? »Meine Seele?«
Stille.
»Hallo? Hemmen hier? Sind Sie noch dran?«
»Ja.« »Ist Ihr Angebot ernst gemeint?« Seine Stimme verlor zum ersten Mal ihre lässige Überheblichkeit.
Elidas Magen zuckte erneut, aber das war wohl der Hunger. »Na klar, warum nicht?«
»Die Frage müssen Sie sich selbst beantworten. Ich nehme an.« Seine Stimme war fest und ernst. »Kommen Sie heute um 18 Uhr. Ich meine genau 18 Uhr. Nicht früher, nicht später, sondern genau, auf die Sekunde. Wo ich wohne, gibt es genug Parkhäuser in der Nähe.« Er nannte seine Adresse.
»Einverstanden.«
»Nochmals, seien Sie pünktlich. Sie wissen, hier sind Weihnachtsmärkte rundherum. Da ist manchmal die Hölle los.«
»Weihnachtsmärkte? Das hatte Elida total vergessen. In wenigen Wochen war Weihnachten. Dann war das Institut wieder für 3 Wochen geschlossen. Wochen, in denen es nicht weiterging.
Jedes Jahr der gleiche heilige Mist.« Sie beendete das Gespräch und sprach die Adresse auf ihr Tab.
»Hunger.«
Das kam als nächstes. Wieder ein Zwicken im Bauch,
diesmal aber anders, angenehm. Elida behielt recht. Die zwei waren noch nicht da. Sie plünderte den Kühlschrank und fing an zu kochen.
»Elida?«
Ein Mädchen betrat die Küche. Auf den ersten Blick erkannte man die Ähnlichkeit. Vilja musterte ihre Mutter mit einem nachdenklichen Blick, der nicht so recht zu einer Fünfjährigen passte. Abschätzend, fragend, wie lange würde sie dieses Mal bleiben?
»Hallo, Vilja! Wie geht es dir, mein Schatz?«
Elida nahm ihre Tochter auf den Arm und küsste sie.
»Gut, und dir?«
»Viel zu erwachsen.«
»Danke, Arbeit ohne Ende, wie immer.«
Alwin kam herein, ein großer, schlanker Mann mit schwarzem, kurzen Haar. Elida setzte Vilja ab, um Alwin zu begrüßen. Er erwiderte die Umarmung neutral, geschäftsmäßig.
»Nett, dass du uns überraschst. Was führt dich hierher?«
»Wollte mal wieder kochen.«
»Der Punkt geht an dich.« Er lächelte sie an. »Wir freuen uns. Hatten dich eigentlich erst zu Weihnachten erwartet.«
»Was? Schon wieder Weihnachten? Wie konnte das passieren?« »Du hast es vergessen?«
Vilja sah Elida mit immer größer werdenden Augen an. Elida ruderte zurück.
»Natürlich nicht, mein Engel. Ich komme noch einmal eine Woche vorher vorbei, um den Wunschzettel für den Weihnachtsmann mitzunehmen. Du wirst Alwin eine schöne lange Liste diktieren, und ich nehme sie dann mit und suche was aus. Einverstanden?«
»Daraus wird nichts«, meinte Alwin mit einem Kopfschütteln.
»Wie? Warum?«
»Weil Vilja den Zettel schon selber schreiben kann.«
»Cool, das will ich sehen.«
»Und außerdem musst du ihr noch erklären, was eine Schrödinger-Gleichung ist.« Elida sah Alwin entgeistert an.
»Das ist nicht dein Ernst?«
»Nein, noch nicht. Aber Vilja ist, was das angeht, das Kind der Mutter.«
»Können wir nachher unter vier Augen reden?«
Nach dem Mittagessen und einem Brettspiel trollte sich Vilja nach draußen zum Spielen zu den Nachbarn. Elida und Alwin gingen spazieren.
»Wie läuft's so?« fragte Elida.
»Beruflich kann ich nicht klagen, aber Vilja macht mir Sorgen.«
»Warum?«
»Sie tut sich schwer damit, dass du nur gelegentlich zu Besuch kommst.«
»Nein, das ist kein Vorwurf«, wehrte er ab.
»Nicht von meiner Seite. Technisch ist das alles kein Problem, aber sie entfernt sich immer weiter von mir. Und auch von dir. Sie würde nie jemand anderen akzeptieren.«
»Und was ist mit dir?«
Er lächelte verkrampft.
»Ich arbeite dran. Ab und zu. Mit wenig Erfolg.«
»Ich vermisse euch auch. Aber ich weiß jetzt schon nicht, wo ich die Zeit für meine Arbeit hernehmen soll. Wenn mich mein Chef nicht beauftragt hätte, einer Sache nachzugehen, dann wäre ich in Frankfurt geblieben.«
»Welche Sache?«
»Ah, wir haben Probleme mit unserem Versuchsaufbau. Und zufällig liegt die Ursache hier in der Nähe, möglicherweise.«
»Es gibt keine Zufälle, nur Wahrscheinlichkeiten, habe ich von dir gelernt.«
Sie hakte sich unter. Eine Weile sprachen sie nicht.
»Elida, die Sache ist ernst. Meine Gefühle zu dir kann ich kontrollieren, meistens.
Aber nicht ihre. Sie ist wie du, ein Schiff in schwerer See. Wenn sie den Kurs verliert, dann geht sie unter.«
»Ich werde darüber nachdenken«, erwiderte Elida halbherzig.
»Manchmal wünschte ich, dass du weniger Intelligenz und mehr Vernunft hättest.«
»Also blond und dumm?« schnappte sie.
»Zumindest könntest du dann eins und eins zusammenzählen, ohne einen Computer zu Hilfe zu nehmen.«
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
»Ich weiß. Aber ich liebe dich trotzdem.« Er öffnete das Tor zum Grundstück. »So, die Besuchszeit ist jetzt beendet. Verabschiede dich bitte nett von Vilja, wenn sie gleich zurückkommt. Ich habe noch im Garten zu tun. Wir sehen uns dann am 17.«
»Ja, wie versprochen. Mach's gut.«
Er drehte ihr den Rücken zu und ging zum Geräteschuppen. Elida verbrachte noch eine Weile mit Vilja im Haus. Alwin kam nicht zurück. Als sie in den Wagen stieg, war es schon dunkel. In Köln angekommen, hatte sie einige Probleme, einen Parkplatz zu bekommen. Sie drängte sich wie ein Eisbrecher durch die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt. Wieder mal keine Zeit. Es war anstrengend. Sie hatte das Gefühl, dass es umso langsamer ging, je schneller sie durch die Menge wollte. Namen und Adresse ihres Termins hatte sie im Institut hinterlegt. »Die wissen dann wenigstens, wo die Leiche liegt«, dachte sie zynisch. Eigentlich hatte sie keine Angst. Sie war sportlich, ausdauernd und schnell. Und sie tat einiges, damit es so blieb. An der Haustür angekommen, zuckte sie in letzter Sekunde vor dem Klingelknopf zurück. Sie sah auf ihre Uhr. 17.58 Uhr und 43 Sekunden. Elida wartete. Um genau 18 Uhr öffnete der Summer die Tür. Elida trat ein und stieg hinauf in den 5. Stock. Roland Menhir öffnete die Wohnungstür, lächelte sie einladend und unergründlich an. Er eröffnete das Duell mit einem Tiefschlag. »Sie sind fast so hübsch wie auf Ihren Fotos«, sagte er zur Begrüßung. »Ja, das ist der Nachteil der Kontrastverstärkung in der Computertomographie.« »Stimmt. Ihre Linien sind in der Realität weicher, mit Ausnahme des Gefühlsbereiches, wie mit dem Lineal gezogen. Aber das kann man durch Training verbessern.« Elida wechselte das Thema. Computertomographie war nicht ihre Stärke. »Sie können also Uhren verbiegen wie Dali?« »Nein, eher wie M.C. Escher. Ich nehme an, Sie waren mit Absicht ungenau, indem Sie urgleich Zeit gesetzt haben.« »Das soll ich Ihnen jetzt einfach so abnehmen?« Sie standen immer noch in der Tür. Roland räusperte sich theatralisch. »Ich bitte Sie jetzt erst einmal hinein. Dann lege ich mich auf die Couch und Sie analysieren mich. Einverstanden, Elida?« Es klang fast wie Elisa. Bei jedem anderen, der so etwas so schnell angeboten hätte, wäre sie sofort gegangen. Aber Rolands Interesse ihr gegenüber wirkte auf die gleiche Art und Weise, die sie ihren wissenschaftlichen Themen entgegenbrachte. Neutral, nicht kalt, aber irgendwie unbeteiligt. Es war neu für sie, das Objekt nur wissenschaftlicher Begierde zu sein. Elida lächelte ihn an. »Um eins klarzustellen, Sie liegen auf der Couch, nicht ich.« »Ich werde Ihnen nichts tun, was Sie nicht ausdrücklich wollen.« »Seltsame Formulierung«, dachte Elida. Rolands Wohnung war ein übersichtliches Apartment. Wohn-Kochbereich, Arbeitsecke, ein Schlafzimmer, wahrscheinlich, ein Bad. Die Einrichtung in Naturholz gehalten, klare Linien, sehr zweckmäßige und bequeme Sitzmöbel. »Legen Sie ab und machen es sich bequem. Getränke finden Sie im Kühlschrank, Gläser darüber.« Er ging ins Wohnzimmer, nahm im bequemsten Sessel Platz und ließ ihn in die Fernsehposition sinken. »Wenn Sie soweit sind, fangen Sie an.« Elida holte sich eine Cola. »Und Sie beantworten alle Fragen?« »Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Mit Ihrer ersten Frage zum Thema des Besuches wird die Bezahlung fällig.« Elida nahm Roland gegenüber in einem Ohrensessel Platz und stellte ihre Handtasche mit dem Tab daneben ab. »Es ist wie Schach«, ging ihr durch den Kopf. »Nur habe ich noch keine Ahnung, wie groß das Brett ist, mit welchen Figuren wir spielen und was die Regeln sind.« »Bauer C4«, sagte Roland. Sie hätte fast aufgeschrien. Können Sie meine Gedanken lesen?« »Nein, natürlich nicht, aber Ihr Verhalten ist ein offenes Buch für mich.« »Ihr Eröffnungszug ist schlecht.« »Ich weiß, aber Anfängern gibt man gern eine Chance, damit sie die Motivation nicht verlieren.« Elida begann das Verhör. »Woher kommen Sie?« »Von hier natürlich. Aber verstehen Sie meine Antwort auf Ihre Frage auch?« »Sie behaupten, dass Sie die Zeit manipulieren können.« »Das ist eher im übertragenen Sinne gemeint. Es ist das, was Sie sehen, aber nicht das, was ich tue.«
»Das, was Sie behaupten, ist unmöglich.« Roland lächelte.
»Erstens, Sie haben es wahrscheinlich gemessen. Zweitens, Sie sind sicher nicht hier, um mir das zu sagen. Dafür ist Ihre Zeit«, er lachte kurz auf, »einfach zu kostbar. Sie erwarten von mir, dass ich zugebe, gegen physikalische Gesetze zu verstoßen, um mich dann als Trickbetrüger bloßzustellen. Sie sollten als Wissenschaftlerin wissen, dass man niemals gegen universale Gesetze verstoßen kann. Unter uns, wer kennt schon alle?«
Elida sah ihn scharf an.
»Sie?«
»Ich arbeite daran«, erwiderte Roland.
»Das habe ich vor einiger Zeit auch gesagt. Und, was ist Ihr Ergebnis?«
»Ich habe erfahren, dass es mehr davon gibt, als man lernen kann. Dass die Gesetze, die für mich gelten, fast überschneidungsfrei zu sein scheinen mit denen, die Sie kennen und verstehen. Fast. Deshalb sind wir beide hier und jetzt.«
»Nur Interesse halber, Sie haben alle Antworten im Quiz tatsächlich gewusst? Ohne Mogelei? Bis auf die letzte?« fragte Elida.
»Niemand weiß die letzte Antwort.«
Elida stand auf.
»Sie weichen meinen Fragen aus. Entschuldigen Sie, aber dafür ist mir meine Zeit wirklich zu schade.«
Roland lenkte ein. »Warten Sie. Ich habe alle Antworten bis auf eine tatsächlich sofort gewusst.«
»Sie meinen die letzte Frage? Die mit der Sanduhr?«
»Nein, die war trivial. Es war die vorletzte.«
»Und?«
»Und was? Ich bin nach Hause gegangen, um in meiner Bibliothek nachzuschlagen. Nach allgemeiner Definition habe ich also geschummelt.«
Elida schüttelte den Kopf.
»Ich habe heute Vormittag die Aufzeichnung gesehen. Sie haben während der Sendung das Studio nicht verlassen.«
»Wirklich?«
Elida drehte sich erschrocken um. Roland stand hinter ihr.
»Haben Sie mich hypnotisiert oder was?« schnappte Elida.
Roland lächelte überlegen. »Oder was?«
»Das sind doch Taschenspielertricks«, entgegnete Elida verärgert.
»Wollen Sie mir etwa ernsthaft weismachen, Sie könnten zaubern?«
Ihre Frage wirkte seltsam unsicher.
»Es ist eine Frage der Definition. Haben Sie Stäbe und spitze Hüte erwartet? Unverständliches Gemurmel?« Er wedelte mit den Händen. »So in der Art?«
Elida war sich nicht sicher.
»Nein, dann wäre ich sofort gegangen.« »Okay, bisher haben Sie mich noch nicht gelangweilt.«
Dann wurde sie wieder sachlich.
»Sie haben zugesagt, mir zu erklären, wie Sie das mit der Zeit hingekriegt haben. Schließlich bekommen Sie meine Seele dafür.«
»Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass ich Ihnen erkläre, wie es funktioniert.«
Seine Feststellung war endgültig. Elida verlor langsam die Geduld.
»Versuchen wir es noch einmal. Sie haben mir bisher nichts gesagt, was einen Preis wert gewesen wäre. Wir haben lediglich Phrasen gedroschen. Sie haben mich mit einem Taschenspielertrick verwirrt, aber nicht beeindruckt. Ist das alles, was Sie drauf haben?«
Roland atmete langsam ein. Es dauerte eine Ewigkeit, und es hörte nicht auf. Elida hatte es ihm unbewusst nachgetan, und nun hatte sie immer mehr das Gefühl, platzen zu müssen. Sie konnte nicht aufhören. Einatmen, immer weiter einatmen. Ein stetiger Luftstrom drang in ihre Lungen, der Druck nahm zu. So sehr sie sich auch anstrengte, sie konnte nicht ausatmen. Sie wollte schreien, aber es ging nicht.
»Wie viel Zeit ist gerade vergangen?« fragte Roland, als ob nichts passiert wäre.
Elida wollte die Luft ausstoßen, die sie fast erstickt hätte. Aber da war keine.
Tränen stiegen ihr in die Augen.
»Wollen Sie mich umbringen?« brachte sie keuchend heraus.
»Nein, ich will Ihnen nur etwas klar machen. Sie sind randvoll, mit sich selbst. Da passt nichts mehr hinein, so sehr Sie oder andere sich auch bemühen. Um es umgangssprachlich zu sagen, wenn Sie kein leeres Gefäß mitbringen, kann ich auch nichts hineintun.«
Er setzte sich. »Ich erzähle Ihnen jetzt, was passiert ist, ohne Taschenspielertricks.« Elida nahm wieder gegenüber Platz, holte ihr Tab aus der Tasche und legte es auf die Knie. »Fangen Sie an.« Für einen Moment blitzten Rolands Augen. »Gut. Ich habe mich, wie jeder andere, für eine Teilnahme an dieser Show beworben. Beim Casting war ich erwartungsgemäß der Beste.« Elida runzelte die Stirn und verzichtete auf einen Kommentar. »Meine Absicht war es nie, den ausgelobten Geldpreis zu gewinnen. Ich habe mehr Geld, als ich in meinem Leben ausgeben werde.«
»Sie sind also vermögend?«
»Nein, genügsam. Ich brauche etwas anderes, etwas, was man nicht kaufen kann, für kein Geld der Welt. Zeit, jede Menge Zeit, Zeit, die andere übrig haben.«
»Wie soll ich das verstehen?«
Roland deutete auf das Pad. »Rechnen Sie nach.« Elida tat es. »Das wären dann etwas über 100 Jahre, vorausgesetzt es wäre möglich. Realisieren Sie so Ihre eigene Unsterblichkeit?« Sie runzelte ungläubig die Stirn. Das erste Mal seit Beginn des Gesprächs glitt ein ernster Zug über Rolands Gesicht. »Nein. Meine Lebenszeit ist endlich und nicht beliebig verlängerbar, genau wie die Ihre. Ich kann aber, im Gegensatz zu Ihnen, meine Zeit besser einteilen, in einem sehr wörtlichen Sinne. Wir sprachen vorher über Gesetze. Eines der fundamentalen Gesetze ist, wer etwas nimmt, der gibt auch etwas. Das ist kein moralischer Grundsatz, sondern die Basis von allem.
Fahren Sie fort.«
»Ich ging also in die Sendung, hatte meinen Spaß mit dem Quizmaster und habe die von Ihnen genannten und wahrscheinlich auch gemessenen 100 Jahre abgestaubt. Ich musste zwischendurch einmal in meine Wohnung, um eine Antwort nachzuschlagen, unter Zuhilfenahme einer speziellen Auslegung von Zeit. Das ist die Geschichte. Ich habe es getan, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Aufmerksamkeit. Zumindest sprach eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür.«
»Sie erzeugen eine Zeitanomalie, damit ich bei Ihnen auftauche? Genau ich? Diesen Quatsch soll ich Ihnen abnehmen?«
Er sah sie mitleidig an. »Sie sind kindisch. Sie spielen mit Kräften, die Sie nicht verstehen. Sie haben etwas genommen, was nicht Ihnen gehört, offensichtlich ohne es zu wissen. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, ob Sie es wieder zurückgeben können.«
»Glauben Sie im Ernst, dass ich mich auf eine derart plumpe Art und Weise von Ihnen provozieren lasse?«
»Um einer anderen kindischen Frage zuvorzukommen, nein, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Ich arbeite mit hohen Wahrscheinlichkeiten, das ist alles. Davon abgesehen, Sie sind hier, oder?«
Elida griff nach ihrer Tasche und stand auf. »Ich glaube, ich verschwende hier meine...«
Ihr Tab piepste. Sie sah auf das Display, tippte auf den Alarm und sah genervt auf das Display.
»Ach du Scheiße«, murmelte sie.
Roland schien nicht mehr für Elida zu existieren. Sie tippte eine Weile auf dem Display herum.
»Das habe ich total vergessen.«
Dann kam ihr eine Idee. Elida sah auf.
»Roland?«
fragte sie fordernd.
»Ja?«
Falls Roland Elidas Verhalten befremdlich gefunden hatte, ließ er es sich nicht anmerken.
»Ist das Verfahren, mit dem Sie es geschafft haben, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, aus der Fernsehsendung hinaus und wieder hineinzukommen, allgemein anwendbar?«
»Innerhalb gewisser Grenzen, ja.«
»Okay, dann zeigen Sie mir etwas für meine Seele. Ich müsste einen Bericht noch bis heute End of Business abliefern, was mir auch keine Schwierigkeiten bereitet hätte, wenn ich meine Zeit nicht hier hätte vertrödeln müssen. Entschuldigen Sie meine Offenheit. Das ist nicht persönlich gemeint. Also, können Sie das ausgleichen? Mir helfen? Ungefähr 4 bis 6 Stunden? Ja oder nein?«
Roland sah sie prüfend an. Elida hatte das Gefühl, dass das Ergebnis von Rolands Einschätzung nicht komplett positiv auszufallen schien. Roland seufzte und nickte kurz.
»Einverstanden. Möglicherweise hilft es uns beiden weiter.
Elida, sind Sie in der Lage, mir ein Stück weit zu vertrauen, Ihr Gefäß ein wenig zu leeren?«
Elida überlegte kurz.
»Ja, klar.
Was soll's? Wenn Sie unlautere Absichten gehabt hätten, dann hätten Sie wohl kaum so einen langen Anlauf genommen, oder?
Roland lächelte undurchdringlich. Das ist Ihre Interpretation. Gut. Hören Sie mir genau zu. Er wies auf den Arbeitsplatz am Fenster. Auf dem Schreibtisch finden Sie Tastatur, Maus, Monitor, Internetanschluss. Setzen Sie sich dahin und arbeiten Sie. Sprechen Sie kein einziges Wort zu mir. Wenn Sie fertig sind, dann sagen Sie laut und vernehmlich fertig. Von mir aus auch Amen, wie Sie mögen. Dann gehen Sie. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Ist das akzeptabel?
Elida nickte stumm, wollte sich bedanken.
Wofür eigentlich? Er schnitt ihr mit einer Handbewegung das Wort ab. Fangen Sie an.
Elida setzte sich an den Schreibtisch. Sekunden später war sie in ihre Arbeit versunken.
Fertig.
Roland half ihr beim Aufstehen, in ihren Mantel und begleitete sie zur Tür. Er legte seinen rechten Zeigefinger an seine Lippen und atmete langsam aus. Elida hatte ein unwirkliches Gefühl, wie einen Sekundenschlaf, ein Fall ins Nichts.
Träume ich? Wo bin ich?
Das Gefühl der Desorientierung verging. Roland öffnete die Tür und trat zur Seite. Er nickte stumm und schloss die Tür, sobald sie draußen stand. Elida hastete die Treppen hinunter und war, als sie im Erdgeschoss ankam, einigermaßen außer Atem. Kein Wunder, nach Stunden harter Kopfarbeit. Sie sah auf die Uhr. Es war 18.20 Uhr, am selben Tag.
Erinnerst du dich noch, wie Elida dir den Mond erklärt hat?
Ja, das war toll.
Die Erde ist ganz am Anfang mit einem anderen Himmelskörper zusammengestoßen. Das meiste ist zusammengeblieben, ein Teil ist weggeflogen und ein Teil umkreist die Erde, der Mond.
Und Elida ist weitergeflogen?
So ist es wohl. Aber sie kommt immer wieder vorbei, um zu sehen, ob es den Mond noch gibt.
Und werdet ihr wieder zusammenstoßen?
Alwin lachte leise.
Vilja, ich weiß es nicht. Das ist bei den Großen manchmal ziemlich kompliziert. Im Moment ist sie sehr, sehr weit weg, auch wenn sie ganz nah ist. Aber egal, wie weit weg sie ist, sie wird immer nah bei dir sein, weil du ein Teil von ihr bist.